Ich freue mich, heute Morgen jetzt auch hier zu sein, nach der ersten Predigt in der Kirche. Schön, dass wir auch hier Gemeinschaft miteinander haben. Und ich möchte ein kleines Gebet zum Start sprechen. Herr Jesus Christus, jetzt danke ich dir, dass du hier bist. Herr, und dass du uns einlädst. Dass du uns einlädst in deine Gemeinschaft und zu deinem Fest. Herr, du kannst uns auch verändern, Herr, dass wir zu Menschen werden, die anderen einladen, das weitergeben, was du in unser Leben hineingelegt hast. Segne du dein Wort an unseren Herzen. Amen. Predigtreihe. Der Andreas hat es schon eingeleitet. Ich zeige noch mal kurz dieses Material, das der Niklas gestaltet hat für die Hauskreise. Liegt draußen, nehmt es gerne mit. Gebt es weiter, wenn es aus ist, kann man gerne noch auch nachdrucken, kein Problem. Und man kann das Material natürlich auch auf der Homepage runterladen. Sozusagen, da ist es auch elektronisch dann verfügbar. Vielen Dank auch für die Lieder, die ja in dieses Thema mit hineingenommen haben, uns schon in dieses Thema mit hineingenommen haben, bei Jesus willkommen sein. Um Heimatgeber werden, da soll es heute am heutigen Sonntag geben. Wie werden wir zu Heimatgebern und wie entsteht Heimat? Vielleicht gerade in den eher unscheinbaren Momenten, wenn jemand neu zur Tür hereinkommt, wenn sich die ersten Blicke treffen und ein Gespräch beginnt, wenn Menschen, die neu dazukommen, spüren, hier ist eine andere Atmosphäre und das, was an Atmosphäre da ist, ist wirklich Leben. Sie finden Anschluss und bleiben nicht fremd. Das muss ich schön sortieren. Ja, doch. Wie können wir selbst zu solchen Menschen werden, die für andere Heimat geben und die andere Menschen Heimat finden lassen? Muss ich es einschalten? Ah ja, jetzt. Wunderbar. Zwei Themen habe ich über die Predigt gesetzt. Zum einen Gastfreundschaft als Gottes Erfahrung. Und dann in einem zweiten Teil soll es um Gastfreundschaft als geteiltes Leben gehen. Und ich habe ein bisschen Unterpunkte dazu formuliert. Von einem, der Gott den Tisch deckt, von Gott, der allen den Tisch deckt, und dass wir schmecken und sehen dürfen und erleben dürfen, wie freundlich unser Herr ist. Und dann geht es im zweiten Teil dann weiter von großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit, von einer Gemeinde, die besucht, und von Gemeinschaft für alle. Gastfreundschaft als Gotteserfahrung. Ich steige ein in diesen ersten Teil und habe uns einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht. Einen Text aus 1. Mose 18, die Verse 1 bis 5. Bekannt ist er vielleicht, ich weiß nicht, aber normal schon. Es ist die Begegnung von Abraham mit drei Männern. Und ich möchte uns diesen Text lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Und man kann natürlich gerne vorne mitlesen. Überschrieben: Jahwes Besuch bei Abraham. Da erschien Jahwe Abraham bei den Terebinden von Mamre, als dieser in der Mittagshitze gerade am Eingang seines Zeltes saß. Abraham blickte hoch, und auf einmal sah er drei Männer vor sich stehen. Sofort sprang er auf und lief ihnen entgegen, verneigte sich bis zur Erde und sagte zu dem, der voranging: Mein Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann geh doch nicht an deinem Diener vorüber. Man wird euch gleich ein wenig Wasser bringen, damit ihr euch die Füße waschen könnt. Dann macht es euch bequem unter dem Baum. Ich hole inzwischen einen Bissen Brot, damit ihr euch stärken und dann euren Weg fortsetzen könnt. Wozu seid ihr sonst bei eurem Diener vorbeigekommen? Tu, was du vorhast, sagten die Männer. Von einem, der Gott den Tisch deckt. Und was ist das für eine Geschichte? Eine Geschichte von Gastfreundschaft, die entstehen kann in einer Kultur, wo Gastfreundschaft zum allerhöchsten Gut und Gebot gehört, wo Gastfreundschaft Leben bedeutet. Sie ist so selbstverständlich wie morgens die Gewohnheit aufzustehen, sich die Zähne zu putzen, abends wieder ins Bett zu gehen. Sie gehört zu mir und zu meinem Leben dazu. Solche Gastfreundschaft, da wird Leben menschlich und es entsteht ein Stück Lebensraum und Lebenskunst, in der Menschen und Fremde zueinander finden. Und vor allem erweist sich hier in dieser Geschichte die Gastfreundschaft auch als eine konkrete Möglichkeit, Gott zu begegnen. Dabei, denke ich, ist das nicht von vornherein klar. Also für Abraham damals war es aus meiner Sicht nicht von vornherein klar, dass ihn in diesen drei Männern, die da in der größten Mittagshitze vor ihm stehen, ihm Gott begegnen wird. Und wenn man bedenkt, dass Abraham zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz der Jüngste war, er war um die 100 Jahre alt, ist seine Reaktion umso mehr Bild für diese Gastfreundschaft, die er aus tiefstem Herzen und in seinem Leben gelebt hat. Er springt auf, er läuft den fremden Männern entgegen und verneigt sich vor ihnen und begrüßt sie. Er verneigt sich zur Erde und begrüßt sie so, als wäre es Gott persönlich, der ihm begegnen würde. Wie gesagt, ich denke nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt das schon gewusst hat in dieser Konsequenz. Seine Gastfreundschaft geschieht absichtslos, ist kein Mittel zu einem Zweck. Und als dann das Essen aufgetragen wird, das übrigens deutlich den Bissen Brot und den Schluck frischen Wassers übersteigt, wie wir im Folgenden lesen, dann schmeckt und sieht Gott, wie freundlich Abraham ist, die Freundlichkeit Abrahams. Und dieses Bild, dass Gott als Gast zu uns kommt, wird in der Bibel immer wieder aufgegriffen. Es durchzieht die Bibel vom Anfang bis zum Ende. Es ist Grundlage, es ist Teil im Leben, im Alten Testament, im Leben der Juden und für uns als Christen ebenso als diejenigen, die das Neue Testament auch als Gottes Wort betrachten. Im Hebräer 13 steht dieser Vers. Vergesst nicht, gastfrei zu sein, denn durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich beherbergt und aufgenommen. Bei Jesus können wir es in gleicher Weise erleben, in seinem Leben, in den Berichten im Neuen Testament und auch in dem, was er uns verheißen hat. Jesus, er zieht durch diese Welt auch in unseren heutigen Tagen. Verborgen, inkognito sozusagen, zieht er durch diese Welt und wartet auf solche Gesten der Gastfreundschaft und der Barmherzigkeit. Und sei es nur der Becher Wasser oder ein Platz, wo man in Ruhe und Sicherheit die Nacht verbringen kann. Und in Matthäus 25 zeigt uns Jesus dann selbst, in welcher Perspektive und mit welchen Verheißungen ein solches Handeln steht. Er spricht davon, dass erst in der künftigen Begegnung mit ihm persönlich wir uns dieser Tragweite dieser Handlungen bewusst werden. Herr, wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Gastfreundschaft, sie wird hier zu einem Ort der Gottesbegegnung im ganz normalen Alltag. Im ganz normalen Alltag wird dann auch plötzlich das Leben des Gastgebers gesegnet, ohne dass er in irgendeiner Weise darauf spekuliert oder damit gerechnet hätte. Und wem jeder Gast willkommen ist, der kann darum unverhofft eben Boten Gottes und Gott selbst treffen. Und diese Gäste, sie hinterlassen dann eine viel größere Freude und ein viel größeres Geschenk als alles, was wir ihnen zuvor bereitet haben. Denn am Ende ist es Abraham selbst, der wirklich als Beschenkter aus dieser Begegnung hervorgeht. Sein jahrzehntelanges Warten, seine Sehnsucht endlich nach diesem Nachkommen wird nun erfüllt werden. Unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft sollte ein Ort sein, wo solche Gastfreundschaft erlebt wird. Natürlich um der Gäste willen, aber auch um unserer selbst willen. Um die Ankunft und die Begegnung mit Gott selbst immer wieder neu zu erfahren und uns auch an seine Verheißungen zu erinnern und diese Verheißungen auch zu erlangen. Die Gemeinde sollte offen sein für den Herrn, der durch diese Welt zieht und sich als Gast bei uns an den Tisch setzen möchte und uns in dieser Weise segnen möchte. Von Gott, der allen den Tisch deckt. Zunächst wird Abraham nicht ahnen zum Gastgeber für Gott. Und dann wird sich Gott künftig als Gastgeber für alle Menschen zeigen. Wir kommen von Karfreitag und Ostern her. Am Kreuz hat Jesus Christus gerufen, es ist vollbracht. Und am Ostermorgen hat er den Tod überwunden, ist auferstanden, hat Leben gebracht und uns in dieses Leben mit hineingenommen. Nun steht uns nichts mehr im Wege, um an seinem großen Fest dabei zu sein, teilzuhaben. Jesus hat selbst immer wieder von dieser großen Hochzeitsfest, von dieser königlichen Hochzeit gesprochen. Und auch in den Erwartungen auf den Messias wird im Alten Testament davon geredet, dass Gott sich einmal allen Menschen, allen Völkern offenbaren wird und er ein Fest ohne Grenzen bereiten wird. In Jesaja lesen wir einen solchen Text in Jesaja 25, die Verse 6 bis 9. Und Gott und der Herr Zebaoth wird auf dem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Und er wird den Tod verschlingen auf ewig und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwaschen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Nicht zu überbieten sind diese Ankündigungen und diese kühne Erwartung. Sie sagt etwas über das Wesen und das Ziel von Gottes Handeln in Zeit- und Weltgeschichte und in unserem Leben. Gott wird zum Gastgeber schlechthin und zeigt, was Gastfreundschaft ist. Bei ihm kann man Gastfreundschaft erlernen und erleben. Das Fest, das er stiftet, ist ein Fest der Versöhnung, der Verwandlung und der Neuschöpfung. Siehe, ich mache alles neu, steht über diesem Jahr. Gott nimmt die Decke von den Augen der Völkerwelt und verwandelt Entfremdung in Nähe und Vertrauen. Die Teilnahme bei diesem Fest Gottes führt zu Gotteserkenntnis und zum Glauben. Es wird keinen Tod und kein Sterben mehr geben. Das Festmahl eröffnet ein unvergängliches, neues Leben. Gott wird alle Tränen abwischen und alles Leid beseitigen und alles Unrecht und alle Demütigungen aufheben. Umfassende Versöhnung und Heilung schenken. Gott kommt, das Fest beginnt und der Mensch, er atmet auf, er wird frei. Gottes Gastfreundschaft führt uns in ein Leben in seinen Frieden, in seinen umfassenden, in seinen ewigen Shalom. Von einem, der Gott den Tisch deckt, von Gott, der allen den Tisch deckt. Und der dritte Punkt, schmeckt und sehet, wie freundlich der Herr ist. Jesus erlebte ganz als Jude und in dieser Tradition, in den Verheißungen seines Volkes. Und er ist die Erfüllung dieser Verheißungen. Und Jesu Wirken ist durchzogen von seiner Mahl- und Tischgemeinschaft. Zu den unterschiedlichsten Anlässen sitzt er mit ganz verschiedenen Menschen am Tisch und hat Gemeinschaft mit ihnen. Er sitzt zusammen mit seinen Freunden, in gleicher Weise auch mit seinen Skeptikern, sogar seinen Gegnern, mit Armen und Reichen, mit Ausgegrenzten, mit Verachteten. Er speist mit Tausenden unter freiem Himmel und hat persönliche und intime Gemeinschaft mit seinen Jüngern im Abendmahl. Und diese Woche haben wir es gelesen, nach seiner Auferstehung bereitet er seinen Jüngern frühmorgens am See Genezareth ein Frühstück, nachdem diese mal wieder mit leeren Händen dastehen. Tischgemeinschaft, es gehört zum Wesen und zum Herzstück im Wirken von Jesus Christus. Und Jesus Christus ist dabei immer und oft beides. Er ist sowohl Gast als auch Gastgeber. Er initiiert Tischgemeinschaft mit Menschen, die sich das selbst nie hätten getraut, sich nie getraut hätten, ihn einzuladen, Gemeinschaft mit ihm zu haben zu dürfen. Und er lässt sich selbst von ihnen beschenken. Jesus Christus erkennt dabei keine Vorbedingungen und es herrscht Freizügigkeit und Bedingungslosigkeit. Und das Besondere bei Jesus bleibt es nicht nur bei einem geselligen Beieinandersein, bei einem oberflächlichen Smalltalk über das Wetter und andere Dinge. Tischgemeinschaft führt Jesus immer hinein in die Versöhnung mit Gott und stellt Menschen in diese Schutzgemeinschaft bei Gott. Er kommt in die Tiefe, wo Leben entsteht. Und diese Gastfreundschaft kann man bei Jesus schmecken und sehen. Sie ist handgreiflich spürbar, mit allen Sinnen erfahrbar. Im Johannesevangelium ein Beispiel dafür. Das Johannesevangelium, es beginnt sozusagen in Kapitel 2 mit der Hochzeit von Kana und dem Weinwunder. Und es heißt dort, dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesus tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit. Es ist ein Symbol und ein Zeichen für dieses große Fest, das beginnt. Ein Fest in der Herrlichkeit Gottes. Ein Zeichen dafür, das Leben in voller Genüge, in all dem, was wir uns schenken, da sein wird. Wein als Symbol dafür. Von seinen Kritikern wird Jesus an diesem Punkt auch hart angegangen und wörtlich als Fresser und sogar Weinsäufer bezeichnet oder als Freund von Zöllnern und Sündern, von Huren beschimpft, was ihn selbst aber wenig bekümmert und anscheinend auch nicht gestört hat. Denn er weiß, durch diese Gemeinschaft und selbst durch das Berühren von Menschen, die krank sind, selbst Aussätzige, muss er nicht um seine Gesundheit und vor allem auch nicht um seine Reinheit fürchten. Er kann sie nicht verlieren, sondern genau das Gegenteil wird sich einstellen. Seine Reinheit befreit die Menschen im Äußeren von ihren Krankheiten und vor allem im Inneren von ihrer Unreinheit in ihrem Herzen. Soweit meine Gedanken zum ersten Teil. Im zweiten Teil der Predigt geht es jetzt etwas weg, vielleicht von uns persönlich hin zu uns als Gemeinde oder Gemeinschaft. Was heißt es für eine Gemeinde, wenn wir zur Heimatgeber werden möchten? Was bedeutet es für unsere Veranstaltungen, für uns als Gemeindeleben? Oder vielleicht weniger, was bedeutet es für die Veranstaltungen, sondern für uns als Kultur, für unsere Ausrichtung? Mit welchen Erwartungen, mit welcher Haltung gestalten wir unser Gemeindeleben und unsere Gottesdienste, Gemeinschaftsstunden? Und wie nehmen wir selbst daran teil, als Gäste oder als Gastgeber? Gastfreundschaft als geteiltes Leben, so habe ich den zweiten Teil überschrieben. Und ich möchte mit einem Text starten aus dem Neuen Testament, aus Apostelgeschichte 2. Ich lese diese Verse ab Vers 42 bis 47. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah in großer Freude und mit aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Und der Herr führte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Ja, was hat diese Urgemeinde in Jerusalem ausgezeichnet? Wie war es möglich, dass sie eine solche Wirkung, eine solche Ausstrahlung auf ihr Umfeld hatten, dass im ganzen Volk sie angesehen war und der Herr Menschen täglich zu ihnen dazugeführt hat, Menschen, die gerettet wurden? Bevor ich darauf eingehe, ein kleiner sozusagen Einschub. Hier steht es, der Herr fügte hinzu. Bei allen unseren Ideen, bei all unserem Einsatz müssen wir uns dies bewusst machen. Der Herr fügte hinzu. Es ist und bleibt ein Geschenk und ein Wirken von Gott selbst. Nichts, was wir mit unseren Kräften und unseren Möglichkeiten oder aus uns selbst produzieren und machen können. Weder durch noch so gute Planungen und Ideen, die besten Programme, weder durch Predigtreihen noch durch die Prediger selbst, da gibt es sicher auch bessere als mich, oder, und das ist vielleicht am schmerzlichsten dann für uns auch, durch unsere innigsten Gebete nicht. Und versteht mich jetzt richtig, all das gehört wesentlich natürlich dazu und ohne all das kann es natürlich nicht gelingen. Aber am Ende bleibt es Gottes Sache, sich selbst Menschen zu zeigen, dass sie erkennen und ihnen bewusst wird, wer Jesus Christus ist. Dass Jesus Christus als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist, dass er diesen Weg ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld und dass er auferstanden ist, neues Leben uns schenkt und jetzt hier in unserer Mitte ist. Warum sage ich das? Ich sage es mir immer wieder selbst, weil es die Grundlage ist, damit ich hier auch vorne stehen kann. Die Grundlage dafür, dass wir in großer Gelassenheit und Freiheit das tun, was wir tun. Und dann ist das Motivation und Ermutigung, sich einzubringen. Dann kann ich Zeit, Kraft, Geld, Liebe einsetzen, weil ich weiß, ich mache es nicht aus meinen eigenen Kräften. Denn auch heute noch gilt uns der gleiche Auftrag wie dieser Gemeinde in Jerusalem damals. Und es ist der gleiche Herr, der uns diesen Auftrag gegeben hat. Es ist der gleiche Geist, der auch heute noch Menschen in diese Nachfolge rufen möchte und Menschen auch zu uns führen möchte. Soweit der Einschub. Von großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. So lautet dieser Vers 46. Menschen spüren, ob unser Willkommen eher aufgesetzt ist und Gastfreundschaft wirklich echt ist. Ob sie als beglückend und bereichernd erfahren wird. Und wenn das ist, dann ist sie keine Inszenierung für die Gäste. Sie ist eine Lebenskultur unseres Alltags, die unser Leben prägt. Es ist eine Grundeinstellung, ein Lebensstil. Und sie entsteht vornehmlich nicht durch eine förmliche und formale Einladung oder besondere Gottesdienste, welche den Gästen am Ende nur deutlich machen, bitte denkt auch an den Strauß Blumen, das, und ihr wisst schon, was ich meine. Gastfreundschaft beginnt und findet auch da statt, wo vielleicht die Gäste eben noch gar nicht da sind. Und gerade so kann Teilnahme und Teilhabe ermöglicht werden, weil der Gast in das mitgenommen wird, was ohnehin dann schon da ist, was selbstverständlich ist, dazugehört, für uns normal ist und was dann auch ohne großen zusätzlichen Aufwand und zusätzlichen Einsatz ermöglicht wird. Für die Gemeinde in Jerusalem war Gastfreundschaft kein besonderes Programm, keine Veranstaltung, an dem sozusagen Gastfreundschaft insbesondere gelebt wird. Gastfreundschaft wurde auch nicht auf einen einzelnen Gast hin oder auf einzelne Zielgruppen hin entwickelt oder geplant. Sie erwuchs aus geschenkter Lebensfreude, aus Freude an dem, was Jesus Christus für unser Leben getan hat. Und dann aus aller Einfachheit und Bescheidenheit. Und dann werden auch Ordnungen, Rhythmen im Leben, Spielregeln für das normale Zusammensein nicht um des Gastes willen einfach außer Kraft gesetzt. Die Menschen in Jerusalem, sie haben sich weit im Tempel getroffen, sie waren zusammen, sie gingen ihrer Arbeit nach. Der Alltag findet weiter statt mit großer Freude, mit aufrichtiger Herzlichkeit in allen Herausforderungen und Authentizitäten, wo wir die Gäste dann mitnehmen. Von Gemeinde, die besucht. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Gemeinschaft fand bei der Urgemeinde nicht nur in den gemeinsamen Gottesdiensten im Tempel statt, sondern hat sich in den Häusern fortgesetzt. Um dies zu ermöglichen, da braucht es natürlich Menschen, die ihre Häuser zur Verfügung stellen. Aber es braucht auch Menschen, die sich aufmachen und in die Häuser der anderen gehen, also selbst zu Gästen werden, Menschen besuchen. Und ich stelle mir so vor, da täglich neue Menschen in diese Gemeinde in Jerusalem gekommen sind, dass diese Gemeinschaft und diese Besuche sich nicht immer im gleichen und geschlossenen Freundeskreis, der seit vielen Jahren zusammen ist, abgespielt haben. Hier war Dynamik, hier war Leben und neue Menschen konnten wirklich andocken. Und vielleicht lernt man Gastfreundschaft am ehesten in dieser Rolle des Gastes, gerade bei den Menschen, die einem nicht schon seit vielen Jahren vertraut sind. Dann merke ich als Gast, welche Art von Umgang gut tut und was ich als angenehm oder auch unangenehm empfinde. Und ich erlerne und erlebe den Unterschied zwischen selbstverständlichen Teilen und übertriebenem Getue, zwischen Offenheit und künstlicher Inszenierung. Ich beobachte die Wohltat spontaner Improvisation und spüre auch, wo alles vielleicht nur nachlässig und schlampig zugeht. Ich darf liebevolle Vorbereitungen für einen besonderen Abend genießen und kann getrost auf die perfekte Show verzichten. Ich lerne, dass im Zweifel Schlichtheit angenehmer ist als aller Pomp und ein Schuss Improvisation wohltuender als alle Perfektion. Und lerne die liebevolle Fürsorge für das Wohl des Gastes zu schätzen. Den Einsatz für ein besonderes Fest, was mir als Gast dann die Botschaft vermittelt, du bist solcher Mühen wert. Wenn wir Menschen zu uns einladen wollen, dann ist es entscheidend wichtig und eigentlich Voraussetzung, dass wir selbst erst einmal zu Gästen werden und Menschen besuchen. Ohne solche Erfahrungen des Gastseins können wir schlecht spüren, worauf es wirklich ankommt. Und wo diese Erfahrungen nicht da sind, da kann all unser Bemühen, auch wenn wir das Beste geben, uns anstrengen und von unserer Menschenfreundlichkeit überzeugt sein und von unserer Menschenfreundlichkeit überzeugt sind, am Ende doch eher erdrückend und bevormundend und auch unsensibel auf unsere Gäste wirken, sodass sich die irgendwie doch unwohl fühlen und keineswegs irgendwie zu Hause sind. Und natürlich sind wir hier wieder ganz in dem, was Jesus Christus uns selbst vorgelebt und gezeigt hat. Er, der selbst kein eigenes Haus besessen hat und mit seinen Jüngern stets unterwegs war, er war eben vor allem auch Gast. Er braucht Nahrung und Obdach und dann gibt er nichts, ohne dass die Menschen nicht zu seinen Gebern werden. Er gibt nichts, ohne dass die Menschen nicht zu seinen Gebern werden. Von Gemeinschaft für alle. Ups, das war zu weit. einige kurze Worte, die ich aus dem Text nochmal herausgegriffen habe. Geschwisterliche Gemeinschaft, bilden eine Gemeinschaft, waren einmütig zusammen, hatten alle Dinge gemeinsam, könnte man noch ergänzen. Ein entscheidendes Zeichen und Merkmal für diese Urgemeinde in Jerusalem ist die Einheit und die Einmütigkeit, welche unter den Menschen herrschte. Sie ist Erkennungsmerkmal und Zeichen für die Gesellschaft schlechthin damals in Jerusalem, und das gilt in gleicher Weise auch für uns heute hier in Silmingen und auf dieser Welt. Natürlich gilt das grundsätzlich für alle Gruppierungen, also ich meine Vereine, Organisationen, Firmen, für Sport, für Mannschaften, da wo wir keine Einmütigkeit leben und uns gemeinsam auf ein Ziel ausrichten, kann kein Miteinander gelingen. Einheit kann man jetzt natürlich in unterschiedlichen Ebenen betrachten. In der Predigtreihe wäre es natürlich jetzt naheliegend, und das ist natürlich auch Inhalt der Predigtreihe, wir haben das am Beginn in der Moderation von Andreas gehört, dass wir hier in Silmingen diese Einheit leben als Christen in Kirchengemeinde, landeskirchlicher Gemeinschaft und Jugendarbeit. An dieser Stelle möchte ich aber den Blick vielleicht noch einmal auf einen anderen Punkt lenken. Ich denke, man kann davon ausgehen, in der damaligen Urgemeinde in Jerusalem waren Menschen, wie auch bei uns, in sehr unterschiedlichem Alter und unterschiedlicher Herkunft beieinander. Wahrscheinlich nochmal von der Herkunft deutlich größer wie bei uns. In Apostelgeschichte 6 lesen wir jedenfalls davon, kann man gerne nachlesen. Und das wäre mein Gedanke zur Einheit. Wenn Gastfreundschaft geteiltes Leben ist, dann ist es auch klar, dass es nicht nur um ausgewählte und spezielle Gruppen gehen kann und diese Gastfreundschaft nur auf solche Gruppen ausgerichtet wird. Nicht nur für junge Familien, sondern auch Singles, ältere Menschen, Kinder sollten in den Blick genommen werden, wir als Gesamtgemeinde. Gemeinschaft und Gastfreundschaft sollte für alle gelten. Und wir können eigentlich nicht von einer gastfreundlichen Gemeinde sprechen, wenn wir nicht versuchen, allen einen Platz hier in unserem Gemeindeleben zu geben. Und ich danke von Herzen für all das, was uns in Silmingen an dieser Stelle geschenkt ist, auch zusammen mit Kirchengemeinde, mit EC. Es ist ein Segen, lasst uns das weiter auch im Blick haben und in den Blick nehmen. Und zum Schluss ein Wort von Jesus, das er in Markus 10 an die Kinder gerichtet hat, aber ich denke, an diesem Punkt darf ich es eben auch erweitern. Gott lädt uns alle ein. Er möchte uns segnen, zu seinem großen Fest dazuzukommen. Er lädt uns ein in seine Familie. Gemeinde sollte einen Lebensraum bieten für alle. Alle. Ein Lebensraum, an dem alle willkommen sind und Leben mitgestalten und mitbereichern können. Wichtig auch, allen Menschen die Möglichkeit geben, mitzugestalten, Freunde mitzubringen. Es ist ein Geschenk, dass wir solche Möglichkeiten hier in Silmingen haben, worüber ich sehr dankbar bin. Menschen, Gäste bei uns willkommen zu heißen, ihnen eine Heimat geben, Gastfreundschaft zu sein, es ist keine einzelne Aktivität. Es ist eine unbewusste Ausstrahlung. Eine unbewusste Ausstrahlung, die aus einer Lebenskultur entsteht und Menschen eine Botschaft vermittelt. Eine Botschaft, die wir selber leben. Mir fehlt etwas, wenn du fällst und wenn du vorüberziehst, dann ist mein Leben ärmer geworden. Eine Ausstrahlung, die besagt, dass man Leben als Teilen versteht. Eine Ausstrahlung, wo Menschen erleben, ob eine Gemeinde als Veranstaltungskalender wahrgenommen wird oder als Lebensraum, den sie mitgestalten dürfen. Ich möchte noch beten. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Für diese Einladung zu deinem großen Fest, Vater im Himmel, wollen wir dir von Herzen danken. Ein Fest, das alles übertreffen wird, was wir uns nur vorstellen können. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diese Einladung überreicht hast und wir das Vorrecht haben, diese Einladung weitergeben zu dürfen, Menschen mitzunehmen und dann gemeinsam mit dir feiern dürfen. Heiliger Geist, du kannst uns die Herzen und unsere Türen öffnen, dass Menschen uns diese Freude und diese Herzlichkeit abspüren, dass wir sie willkommen heißen und wir in dir und bei dir diese Geborgenheit und diese Heimat finden. Amen.